persönlich. Katharina Kilchenmann im Gespräch mit Gästen.
Wir sind heute auf 1560 Meter über Meer in einer Bergwelt, die wirklich so aussieht, wie sie der Ernst Ludwig Kirchner seinerzeit gemalt hat, der Maler, der lange hier in Davos gelebt hat. Wir sind im Steigenberger Hotel Belvedere. Von außen noch erinnert sich ein bisschen an die Zeiten der ehrwürdigen Davoser Kurhotel. Meine Gäste leben beide in Davos und sind durch ihre Berufe eng mit der Stadt verbunden. Britta Allgöwer ist von Haus aus Agronomin und leitet die Wissensstadt Davos. Was das ist, das werden wir gerade hören. Dann der Arno Del Curto. Die Eishockey-Fans sagen ihm Mr. HC Davos. Seit 15 Jahren ist er der Trainer vom Hockey-Club Davos und das äußerst erfolgreich. Schön, dass ihr da seid. Britta Allgöwer, seid ihr schon an einem Eishockey-Match dabei gewesen, vom HC Davos?
Ja, das ist schon ziemlich lange her. Aber ich habe ein bisschen eine Eishockey-Vergangenheit. Ich habe mit einem sehr bekannten Eishockey-Spieler studiert, mit dem Hans Schmid von Rosa. Und damals sind wir ab und zu mal ein Match schauen von ihm und haben amigs mitgefiebert, wie das so ist.
Wie hat euch das gedacht, so beim Eishockey-Match dabei zu sein?
Alles wahnsinnig intensiv und schnell und mir hat das eigentlich sehr gefallen.
Anne Del Curto, ihr habt ja jetzt quasi Ferien. Was macht denn ein Eishockey-Trainer in der Zwischensaison? Was macht ihr?
Ja, Sie haben es gut gesagt, quasi Ferien. Also, ja. Das heisst nicht unbedingt, dass man Ferien hat. Ja, wir müssen, die Mannschaft wird zusammengestellt. Es geht um Verträge, es geht um Spieler, die wegkommen, zu Spielern, die zu uns zurückkommen. Oder wo wir holen wollen, es geht um die Jungen, es geht um tausend Sachen, man findet immer etwas. Die Frage ist, wie gut man abstellen kann.
Wie gut könnt ihr abstellen?
Ja, ab heute ist das die letzte Sendung, die ich jetzt mache und am Morgen sieht mich niemand mehr.
Oh, was heisst das? Dann verschwindet ihr wo?
Auch das mache ich spontan. Einfach weg. Ich möchte mal für mich allein sein und ein bisschen gemütlich leben.
Aber ihr geht etwa ein bisschen Golf spielen, habe ich gehört?
Ja, auch nicht mehr so viel, aber zwischendrin schon, ja. Es ist auch dort, ich habe gemerkt in den letzten Jahren, kaum ist die Saison vorbei, es geht immer länger, bis ich wieder anfange, Golf spielen zu tun. Vor 10 Jahren bin ich gerade am nächsten Tag und jetzt geht es länger. Also, irgendwie verliert man, keine Ahnung, die Lust oder irgendetwas verliert man. Und dann muss man sich zwingen, aber wenn ich dann wieder loslasse, dann ist es gut, dann lohne ich wieder.
Die Spieler, haben die eigentlich auch die Ferien in dieser Zeit? Die sind jetzt irgendwo...
Nein, die haben Ferien. Wir haben die Saison nicht fertig, dann haben wir immer 2 Wochen Ferien. Und danach wird sofort wieder mit dem Konditionstraining los. Und dann haben sie eine Woche Ferien irgendwann. Und jetzt haben sie, bevor wir wieder aufs Eis gehen, nochmal 2 Wochen Ferien. Also sie haben 5 Wochen Ferien.
Also wie andere Arbeitnehmende, genau. Auch. Also das heisst, die haben jetzt das ganze Jahr die trainieren, ja. Und arbeiten eigentlich?
Das ganze Jahr, ja. Ja, man verliert ja, wenn man jetzt 2 Monate nicht mehr machen würde, verliert man Kondition. Dann müssen wir wieder von Null anfangen. Und wir müssen schauen, dass wir das auf dem Niveau behalten können. Kraft, Ausdauer und all diese Sachen. Und darum ist das eigentlich normal, dass es so ist.
Britta Allgöwer, ihr seid also die Leiterin von der Wissensstadt Davos. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht viel vorstellen, was das ist.
Das ist auch vielleicht ein bisschen etwas Abstraktes. Aber was man vielleicht ein bisschen weniger weiss, Davos hat sehr einen aktiven Forschungs- und Bildungsplatz. Das ist übrigens sehr schön, dass... Wir zwei Vertreter heute da sind, der Arno Del Curto vom Sport und ich von der Wissenstadt oder von der Wissenschaft. Das spannt Davos zwischen diesen beiden Polen auf, wo weniger bekannt ist. Also Davos hat nebst dem sicher sehr schweizweit bekannten Schnee- und Lawinenforschungsinstitut sind eben noch andere sehr bekannte Forschungsinstitute da oder sehr aktive Forschungsinstitute. Es arbeiten fast 400 Leute in der Forschung in Davos. Das ist etwas, was man nicht so weiss. Und das hat dann dazu geführt, dass wir im 2004 ein paar Davoser, die sich speziell für das Thema interessieren, haben dann den Verein Wissenstadt Davos gegründet, wo eben Gemeinde dabei ist, wo alle Forschungsinstitute dabei sind, wo auch die touristische Organisation, also Davos Klosterstourismus dabei ist, auch, und das ist sehr wichtig, nicht nur naturwissenschaftlich orientierte Institute, sondern auch zum Beispiel das Kirchenmuseum ist dabei. und seit neuestem auch noch Gemeinde Klosters. Das ist ein Verein, der sich für den Forschungs- und Bildungsplatz Davos einsetzt und damit auch für den Forschungs- und Bildungsplatz Graubünden.
Das ist aber nicht weiter bekannt. Also ich wüsste das nicht als Unterländer. Ich weiss einfach Davos, gleich Skifahren, gleich Eishockey, gleich Bergen.
Es ist eben eher schwierig, die Forschung immer sehr publikumsnah zu vermitteln. Das ist etwas, wo sich die Forschung zwar in den letzten Jahren immer darum bemüht, aber es ist einfach weniger spektakulär vielleicht auf den ersten Blick und deshalb ist es auch weniger bekannt, dass es eben das auch hat. Aber Davos ist nicht zuletzt, was Davos heute ist, weil es eben auch schon sehr früh angefangen haben, die Leute hier sich für so Themen interessieren und auch aktiv darauf zu forschen.
Hat der mit der Wissensstadt Davos etwas zu tun?
Nein, ich habe das, als wir sie letztes Mal getroffen haben, auch zuerst mal gewusst, dass es gibt. Aber sonst weiss man vor Argo oder vor, wie heisst die Firma?
AO.
Entschuldigung, vor Argo ist ja das Gegenteil. Ja,
also, die haben aber auch miteinander zu tun.
Vor AO und all das, man weiss es schon, dass da einiges gemacht hat. Aber gewusst, dass es so etwas gibt, habe ich erst zu dem Tag, vor etwa zwei Wochen.
Der Arno Del Guto liest eben die Davoser Zeitung zu wenig. Dort kommt immer wieder etwas drin vor.
Von der Stadt Davos? Von dir?
Ja.
Aber jetzt verspricht es, lese es.
Ich komme dafür dann mal an einen Hockeymatch.
Das ist gut.
Welche Rolle spielt der HC Davos für Davos?
Ja, es ist schwierig zu sagen. Also ich würde so sagen, wenn ich jetzt mein Umfeld anschaue, die Leute, die ich kenne, da gibt es natürlich schon einige, die an das Match kommen auf Davos. Da gibt es einige Kollegen, die Firmen haben, die auf Davos Firmenessen machen oder Firmensitzungen machen. Und dann gehen sie ein Match. Da gibt es einige Kollegen, die hier oben Wohnungen haben, die hier oben. Gut, ich kenne mittlerweile durch die Sponsorclub und so, kenne ich mittlerweile natürlich viele Leute, die hier oben Häuser haben, die hier oben Ski-Abonnement kaufen, wo Davos fast die zweite Heimat geworden ist. Ich kenne auch viele Leute, die nicht HCD-Fans sind, sondern Eishockey gerne sind und von ganz anderen Clubs, die da raufkommen und irgendwann kaufen sie eine Wohnung, eine kleine. Also, wenn ich das den Spengler-Club, wenn ich das alles anschaue, glaube ich, es ist extrem wichtig. Aber jemand hat man das Gefühl, dass es gar nicht so wichtig ist. Aber ich glaube, der HC Davos ist für den Ort Davos sehr wichtig. Aber ob ich recht habe, so wie ich es ausdenke, das weiß ich nicht.
Ihr seid 1956 zu Moritz, St. Moritz auf die Welt gekommen. Euer Vater war Handwerker und Schanzenchef St. Moritz. Er hätte gerne wollen, dass ihr Skispringer würdet. Warum ist der Arno nicht Skispringer geworden?
Ja, vielleicht, weil ich ein kleiner Rebell gewesen bin. Wir sind aufgewachsen, eben auch im Skigebiet. Ich bin Ski gefahren, ich habe Langlauf gemacht und ich bin Ski gesprungen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich eher einen Ball brauche, eher einen Kollegen brauche, eher in meinem Team will sein und nicht allein im Wald laufen oder allein. Das ist, bevor man springen konnte, hat man die Chancen müssen präparieren. Oder Skifahren haben wir natürlich auch tagtäglich gemacht. Irgendwann hatte ich genug gehabt. Und er hat aber wollen, dass ich das mache, weil er ist ein grosser Sportsmann gsi, so wie von alter Schule, oder? Und aber ich habe es einfach nicht wollen. Ich habe, glaube ich, einen Sprung über die grosse Schanze gegeben. Und dort habe ich auf Deutsch gesagt, den Gack wirklich in der Hose gehabt, als ich runter bin. Also, ich weiss, als ich oben weg bin, habe ich die Augen zugemacht und dann bin ich in der Spur gsi. Und dann habe ich gesagt, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt muss ich über, oder? Und dann hat es mich wirklich extrem auf den Petz gerührt und dann bin ich zu einem Mann und habe einem Ski vor die Füße geworfen und gesagt, du siehst mich da nie mehr. Aber ich bin erst 40, also es war nicht so leicht, das dem Vater mitzuteilen. Aber er hat gar nicht gewusst, ich war schon ein Jahr heimlich im Eishockey-Training, das hat er nicht gewusst.
Oder seid nachher auch Eishockey-Profi geworden. Vorher hat er aber noch als KV, also Banklehre, angefangen.
Ja, das ist nachher.
Vor einem Eishockey-Profi meine ich einfach. Und wie hat euch das gefallen als in der Banklehre?
Ja, das ist auch sehr. Ich bin eigentlich eher ein Künstler oder ein ich weiß es nicht, aber ich hoffe, dass ich eher ein kreativer Typ. Also ich habe eigentlich alles falsch gemacht damals, aber ist gut rausgekommen.
Und irgendwann ist er zum Vater hergegangen und gesagt, ich werde Eishockey-Profi.
Ja, Profi noch nicht. Nein, damals noch nicht. Aber Eishockey, ich habe Eishockey gespielt. Ja, er war sehr enttäuscht. Wir haben, ich habe 2 Jahre mit meinem Vater kein Wort mehr geschnurrt. Oder er mit mir. Ich war natürlich ein Vogel. Oder? Ich hatte natürlich lange Jahre. Ich war in einer Gruppe, die an Gitarre gespielt hat. Ich war ein Rock, so ein Halbrocker oder so ein vermiester Rocker, keine Ahnung, wie man dem sagt. Und er hat natürlich das gar nicht gern gesehen, dass sein Sohn durch St. Moritz mit langen Haaren und nächtelang unterwegs und was ich, hat das nicht verstanden. Und wir haben 2 Jahre miteinander kein Wort mehr geschnurrt.
Mhm. Und das ist dann wieder gut gekommen?
Sehr gut sogar.
Ah.
Ja. Ja, ich kann irgendeiner sagen, das habe ich gemerkt, dass mein Vater eigentlich recht hat. 100%ig recht gehabt, außer wegen dem Skispringen, das hätte er recht gehabt. Das hat er mal gesagt. Aber sonst, alles, ich glaube, heute kann ich sagen, dass ich das meiste von meinem Vater gelernt habe.
Was oder ich, heute anwendet.
Ja.
Zum Beispiel?
Ja, er ist ein Sprunglauf. Richter gsi, er ist Schanzenchef gsi und er ist technisch Delegierter für FIS gsi. Er ist als kleiner, einfacher Arbeiter ist er auch die ganze Welt und er hat sogar Spurenmaschinen erfunden für Skispringen. Er hat Tag und Nacht hat er die Leidenschaft gehabt. Für mich ist eigentlich, ich habe fast nicht verstanden, dass er für Skispringen, weil damals ist Skispringen noch nicht so berühmt gsi wie er. Wir sind auch bei den 90er Jahren mit dem Hannawald und Schmidt, wo es dann losgegangen ist, wo das Fernsehen dazugekommen ist, wo es ganz andere Möglichkeiten gab, auch das Geld langsam ins Spiel gekommen ist, war damals Skispringen natürlich ein Oberrandsportart. Ich habe das nicht verstanden, dass der sich da so Tag und Nacht neben seinem Job und der Familie wirklich fast zu Tod krampft für die Chance. Aber ich habe natürlich seine Leidenschaft gesehen. Ich habe gesehen, wie sein Auge, der am Hai kaputt gekommen ist, das Augenfunkeln, das er hatte, die Freude, und er hat über das geredet. Es sind auch viele internationale Gäste bei uns zu Hause. Obwohl er ganz normaler, einfacher Arbeiter war. Er hat sich etwas aufgebaut, und zwar mit Kraft, mit Power, mit Leidenschaft, mit Energie und mit schlussendlich ein Wort, das immer wichtig ist, mit viel, viel, viel Spass.
Und das ist etwas, was dir natürlich weiterzieht, jetzt Leidenschaft und Spass.
Hat's mir denn im Sport, also im Eishockey, hat mir das auch das... ich nehme an, das muss fast zum Teil angeboren sein. Also, ich glaube, viel lernen kann man. Man kann schon einiges lernen, aber eine Leidenschaft lernen, das weiß ich nicht, wie das geht.
Britta Algöwe, ihr seid in Chur aufgewachsen. Mit 12 ist eure Familie auf Basel gezügelt. Wie habt ihr das erlebt?
Das war für mich damals natürlich ein rechter Umbruch gsi. Ich bin sehr gerne in Chur gsi, sehr gerne dort aufgewachsen. Und das Basel, das war damals weiter weg gsi. Und ich habe gefunden, das ist jetzt aber das Hinterletzte, dass unsere Familie damals auf Basel zügeln muss, in eine komplett andere Welt. Aber irgendwann adaptiert man sich und dann habe ich auch das Basel spannend gefunden, das Städtische halt. Und ich glaube, die beiden Sachen, das Aufwachsen in den Bergen und nachher auch die städtische Erfahrung, das prägt mich auch heute noch.
Die hat schlussendlich Agronomie studiert in Zürich nachher und eure Leidenschaft hat den Geissen gehört. Wie kommt eine junge Frau dazu, Geissen zu studieren?
Geissen sind wahnsinnig sympathische, ein bisschen eigensinnige, individuelle Tiere. Und irgendwo haben wir da vielleicht eine gewisse Seelenverwandtschaft, die Tiere und ich. Und deshalb haben wir die so fasziniert. Dann war es auch ein Tier, wo man damals wenig gehört hätte vor dem Studium. Und das hat mich einfach interessiert. Ich wollte mehr wissen und ich habe auch die Milch sehr gerne und die Milchprodukte finde ich etwas Feines. Und es ist auch so, dass das heute immer mehr Aufschwung erhält, dass die Tiere doch sich können behalten und dass man immer wieder Leute findet, die sich mit viel Herzblut für die Tiere einsetzen und die züchten und Produkte damit eben herstellen.
Die hat ja auch auf der Alp gelebt mit den Geissen, also hat eine Doktorarbeit geschrieben, also die hat jetzt gerunzelt, nicht auf der Alp gelebt.
Also ich bin natürlich auch einmal auf der Alp im Sommer. Es haben ein Haufen Leute das dann irgendwann angefangen, so in den frühen 80er Jahren. Habe ich auch während dem Studium dann einmal gefunden, es wäre schon spannend, einmal so einen Alpsommer zu verbringen und einmal zu Käse. Das habe ich dann gelernt am Plantenhof zu Langwart. Die haben wirklich gute Kurse aufgezogen, um eben die nicht Bauern oder nicht Landwirt, nicht Alphirt in das Business einzuführen, weil das muss auch verstanden sein. und das gemacht dann, zwei Sommer lang während dem Studium. Und Geissen sind dann nachher später gekommen, während meiner Dies, habe ich mich mit Geissenmilch befasst. Und die Geissen haben auf dem Lugmanier gelebt. Also ich bin dann einfach regelmäßig dorthin. So ist das gegangen.
Gibt es eine Geschichte, oder kann ich erzählen zu diesen Geissen? Das sind eben so ewige, willige Viecher.
Ja, wie gesagt, ich bin während der Zeit, als ich die Dissertation gemacht habe, habe ich die Tiere während ihrer ganzen Laktation, also etwa drei Sommer oder länger als Sommer, können begleiten. Und einmal weiss ich, wo es gegen den Herbst zugegangen ist, bin ich auch wieder gekommen und wollte eine Milchprobe nehmen. Ich bin dann immer so am Nachmittag gekommen, habe die Probe vom Abend genommen und dann am anderen Morgen. Und wo es so gegen den Herbst zugegangen ist, das ist dann auch so das Ende der sogenannten Laktation von diesen Geissen. Also dann hören sie auf, Milch geben, weil dann irgendwann sie sich ja wieder aufs nächste Jungtier vorbereiten. Und dann sind die Euter nicht mehr so prall, wenn sie dann nicht mehr so viel Milch geben. Und das Bedürfnis, gemolken werden, ist einfach nicht so gross gewesen. Und dann sind die Tiere einfach nicht aufmarschiert, sondern sie sind irgendwo geblieben an einem Ort, wo man sie kaum hätte holen können. Und ich bin mit dem Bauer, der die Geissen damals besessen hat, hergegangen und haben keine Chance gehabt, die Tiere zu dem Stall herzukriegen. Und er hat einfach gelacht und gesagt, so sind sie halt. Und die kommen dann schon. Und es war dann auch so gewesen. Wir haben dann beide gefunden, ja gut, das hat keinen Sinn, wenn sich die nicht melken wollen, dann wollen sie sich halt nicht melken. Und am anderen Morgen, als wir wieder gekommen sind, sind dann alle vor dem Stall gestanden und haben uns so angeschaut, so quasi, warum sind sie nicht schon früher gekommen?
Das Eigenwillige, das ist eben etwas, was ihr sagt, das ist etwas, was ihr euch verbunden fühlt mit den Geissen.
Ja, bis zu einem gewissen Grad sicher. Es ist einfach, ich meine, man muss aufpassen, dass man es nicht zu fest vermenschlicht, aber man kann mit Geissen nur gut wirtschaften, wenn man das versteht. Wenn man versteht, die Tiere so ein bisschen von der humorvollen Seite zu nehmen. Und dann, wenn das möglich ist, dann kann man sehr viel erreichen. Vielleicht ist das ganz ähnlich wie bei dir, Arno, wenn du das mit deinen Spielern umgehst. Ich weiß es nicht.
Das sind in dem Fall keine dumme Geissen.
Nein, gar nicht. Das ist...
Anna, gut, ihr habt mir, als ich bei euch besuche, eine kleine Führung durch Katakomben gegeben, durch das Eistadion und in die Garderobe. Und es war sehr lustig, dann sind da die Eishockey-Spieler gekommen, gut gebaute junge Männer mit nacktem Oberkörper und stehen da so vor mir, so Apparat, oder? Und ich musste schon ein bisschen schauen. Also...
Eben, die trainieren.
Ja, die trainieren, ist ja wahnsinnig. Es ist schon eine wahnsinnige Männerwelt dort.
Ja, das ist es, ja. Das ist, ja gut, nur schon wegen dem. Wenn jetzt eine dort drin, eine Frau dort drin arbeiten würde, die müsste immer aufpassen, wo sie hinläuft. Oder? Also nicht wegen Berlusconi oder Strauss-Kahn, sondern...
Aber die Gielen müssen ja wahnsinnig trainieren, für all die Muskulatur zu unterhalten. Und viel essen, das ist ein strenger Job.
Ja, es ist ja, wir sind ja Profis. Oder? Mhm. Und wir verdienen ja gut Geld. Mhm. Und für das muss man ja etwas leisten. Die Sponsoren zahlen ja nicht Geld, damit wir Ferien machen den ganzen Sommer und im Winter jeden Match verlieren. Sondern die zahlen Geld, dass wir etwas machen daraus. Die wollen ja einen guten Match sehen, die wollen unterhalten werden. Und dann ist es klar, dass wir unsere Muskeln und unseren Herzkreislauf und all die Sachen, die es gibt, trainieren müssen.
Das ist ein sehr körperbetonter Sport. Was ist ein guter Eishockeyler? Was muss der können?
Ja, es ist körperbetont und es ist Technik und es ist Intelligenz.
Und es ist Taktik.
Und es ist Taktik. Gut wäre, wenn er 1,95 groß wäre, gut gebaut wäre, Haufen Goal schiesst, das Spiel lesen kann, defensiv stark ist und eine grosse Persönlichkeit ist. Das wäre gut. Aber die finden wir nicht überall.
Oder? Die finden wir relativ selten, oder?
Ja gut, das geht nur schon biologisch von der Größe her. Es spielen 200-300 Spieler in der Schweiz Eishockey. Es gibt 12 Mannschaften und die müssen verteilt werden. Es spielen nicht 1'000 oder 5'000, die man auswählen kann, dann, dass man auf die 1,95 oder 1,90 kommt. Sondern da gibt es auch viele dabei. Es kann aber auch einer sehr gut sein, wie man sieht, Ambühl von der Wos. Also der ist eher ein kleinerer Spieler und der hat trotzdem eine grosse Qualität im Spiel. Aber eine Mannschaft mit 20 Kleinen, das würde nicht gehen. dann würde man verlieren gegen eine Mannschaft mit 20 Grossen, weil das ist rein von ich schaue eben jetzt im Moment, wo ich die Finale anschaue von der NHL, meine, wenn ich sehe, wie die aufeinander losgehen, das ist brutal. Also das ist in der Schweiz schon ein bisschen anders. Und wenn ich dort denke, 20 Kleine, keine Chance gegen die Grossen. Weil die, und das Eisfeld ist auch kleiner in der NHL. Also mit anderen Worten, muss man mehr sich durchkämpfen. Da kann man sich ein bisschen mehr durchspielen.
Das ist ja ganz ein emotionaler Sport. Also die gehen mit voller Kraft, vollem Einsatz rein. Und da gibt es ja auch manchmal den Gerangel. Das tut ja die Emotion enorm aufpeitschen. Bei den Spielern und bei den Zuschauern.
Gut, aber das ist in der NHL ist es mehr, weil es eben kleiner ist, das Eisfeld. Und dort ist mehr Körperbeton gespielt. Unser Eisfeld ist so gross, dass man auch spielen kann. Also, dass es nicht sehr viel zu solchen emotionalen Ausbrüchen kommt. Das gibt es, aber es ist nicht so extrem viel. Für die Zuschauer wäre es besser, wenn das mehr, sehr wahrscheinlich, wenn es das mehr gäbe. Ja.
Da
gibt es
den
ganz oben Ärger. Ja, da gibt es den ganz oben Ärger. Da können sie auch ihre Ärger rauslassen und am Schluss können sie heim zufrieden.
Verletzungsgefahr, Hirnerschütterungen, das ist ja nicht einfach, das ist ja, kann ja ziemlich schwierig werden.
Mit ja, das ist das Einzige, wo Hirnerschütterungen, wo schlimm ist. Aber man macht ja alles dagegen. Es gibt Strafen, man wird zu lang gesperrt und. Und man tut ja auch nicht gerne irgendeinen so schwer verletzen, dass ich nachher weiss, ich bin schuld, dass der Spieler jetzt 2-3 Monate nicht mehr spielen kann. Also so viel passiert es nicht, Hirnerschütterungen, aber das gibt es.
Aber man muss wollen checken. Also checken, Schultern oder Hüfte oder so. Man muss ja da nicht ängstlich zurückgehen.
Man muss wählen checken und noch besser wäre, das können wir in der Schweiz noch zu wenig gut, man muss auch wählen den Check nehmen.
Heisst wie?
Also der den Check überkommt, sollte sich besser dagegen wehren, dagegen stemmen. Und das sind wir eher schlecht. Darum gibt es bei uns bösere Verletzungen, weil der Spieler, der den Check überkommt, nicht parat ist. Und wenn ich jetzt die Match anschaue in der NHL, wenn dort einer nicht parat ist, spielt er nicht lang. Dann geht es einen halben Match, dann spielt er nie mehr Eishockey.
Warum?
Weil es zu hart ist. Mhm. Weil das wirklich brutal hart ist. Und darum ist es, weil die Check nicht können, geht es. Gibt es höchstens auch dort mal Concussions, weil irgendeiner mal durchdrückt. Es gibt Spieler mit verschiedenen Charakteren. Einer hat sich im Griff und einer hat sich im Griff. Das ist wie im Privatleben. Und bei euch im Radio oder in der Politik oder was ich wo gibt es verschiedene Charaktere. Da kann man nicht machen.
Trainieren ihr den Nahkampf sozusagen?
Nein, wir haben im Sommer Boxtraining, aber das machen wir mehr aus konditionellen Gründen und aus Agilität, Beweglichkeit und all diese Sachen. Aber trainieren, das tun wir nicht. In der Schweiz ist ja eh verboten, also man muss ja aufpassen. Oder?
Was seid ihr für ein Spieler gewesen? Typ Spieler?
Ja, dann muss ich jetzt bluffen.
Ja klar, geben Gas.
Ja, ich bin auch können kämpfen, aber ich konnte auch spielen. Ich bin eigentlich eher ein Spielmacher gewesen. Also einer, der das Spiel gesehen hat. Darum bin ich auch sehr wahrscheinlich Trainer geworden.
Sie sind ja gerne Trainer geworden. Der Übergang vom Spieler zum Trainer war ja nicht traumatisch gewesen.
Nein, ich hatte einen Unfall und habe dann das Bein, das Fußgelenk gebrochen. Und das ist irgendwie nicht gut zusammengewachsen. Ich hatte eine Infektion und habe 2-3 Jahre rumgedoktert. Und dann habe ich ein leicht steifes, also halb steifes Fußgelenk bekommen. Und habe einfach nicht mehr zurück können spielen. Und dann habe ich einfach so per Zufall, habe ich, damit ich ein bisschen im Eishockey dabei bleibe, bin ich in Zürich gewesen damals, in Wallisellen, habe ich eine Juniorenmannschaft übernommen, ohne grosse Ahnung, einfach, weil die keiner hatten. Und sie waren Letzte und dann hatte ich, glaube noch 12 oder 9 Spiele gehabt, ich weiß nicht mehr, das ist so lange her, ich weiß nicht mehr, haben wir alle Match gewonnen. Dann dachte ich, das ist gut, das ist ein Job für mich.
Das ist auch Adrenalin.
Ja, es war lässig, aber ich muss sagen, ich habe auch nach ein paar Jahren keine Ahnung, wie das geht. Einfach mehr rein motivieren und ein bisschen trainieren. Aber wenn ich das vergleiche mit heute, sind das nicht nur eine Welt, sondern 100 Welten der Unterschied. Aber es hat einfach gemerkt, die Spieler sprechen auf mich an. Dann habe ich gedacht, gut, probieren wir es weiter. Weil ein Schweizer hat ja in der Schweiz eh keine Chance, um einen Job in der Nationalliga zu bekommen. Das ist Jahre. Ja, das ist heute noch so. Wenn ich jetzt gestern habe ich mein Krebskrankenturnier im Golf für die krebskranken Kinder. Ist der Trainer, neue Trainer von Olten, das ist ein Das weiß ich den Namen nicht mehr. Colin Müller, der Colin Müller, der Schweiz-Kanadier ist. Und der hat mir gesagt, sie haben 140 Anfragen für den Job als Trainer bei Olten. 140 Anfragen. Und es ist, er hat es bekommen, er ist ein Schweiz-Kanadier, also für mich eher Kanadier. Und nicht einmal in der nationalen GB kommt ein Schweizer einen Job über. Also es ist so schwierig. Und über die Jahre bin ich halt lange allein gewesen. Dann kommt wieder einer, dann geht es wieder. Und das ist eigentlich ein ermutiger Entscheid gewesen, dass ich gesagt habe, ich probiere den. Weil ich habe noch ein bisschen studiert, habe das abgebrochen, dann habe das Studium abgebrochen, damit ich den Job nationaler Trainer werden kann. Habe ich mir in den Kopf gesetzt, das schaffst. Und das ist eigentlich, wenn ich jetzt heute zurückdenke, was passiert ist, das ist eigentlich ein brutaler Entscheid gewesen.
Zum Glück hat er nicht alles gewusst vorher.
Ich gesagt. Mal gewusst habe ich schon, dass eigentlich kein Schweizer nehmen. Das habe ich schon gewusst. Aber ich habe gedacht, mich nehmen es schon.
Gesundes Selbstvertrauen ist alles. Und es hat sich in jeder Hinsicht ausgezahlt. Ihr hört es persönlich aus dem Hotel Steigenberger Belvedere in Davos mit dem Arnaud Delcourto, dem erfolgreichsten Hockeytrainer der Schweiz. Notabene, muss man noch sagen, seit 15 Jahren ist er Cheftrainer vom HC Davos. Und mit der Britta Allgöver, sie ist Geissenkennerin und sie ist auch noch Waldbrandspezialistin. Sie leitet noch bis im September die Wissensstadt Davos und wird nachher Direktorin vom Naturmuseum Luzern. Waldbrandspezialistin seid ihr. Wie muss ich das verstehen?
Also das hat damit zu tun, dass ich lange für den Schweizerischen Nationalpark arbeiten durfte. Von Zürich aus allerdings, von der Uni Zürich aus. Und sehr bald war das einmal eine Frage gewesen, was machen wir, wenn es im Nationalpark brennt? Weil an sich, wenn der Brand durch einen Blitz entstanden ist, wäre er ja natürlich. Und der wäre nach eidgenössischem Nationalparkgesetz streng genug geschützt, weil alle natürlichen Prozesse im Nationalpark geschützt sind. Das ist natürlich ganz eine schwierige Situation, um mit dem umzugehen, weil ein Brand hält sich nicht an Grenzen, die der Mensch macht. Er würde vielleicht rausgehen, er würde vielleicht auch Infrastruktur zerstören, die im Park ist, vom Mensch. Und das ist nicht unbedingt erwünscht. Und da war man immer in ein Dilemma drin. Und damals bin ich dann in die Forschungsfrage hineingerutscht. Was macht man, wenn es brennt? Weil ich zu dieser Zeit dann auch das sogenannte geografische Informationssystem vom Schweizerischen Nationalpark aufbauen durfte. Das sind Computerprogramme, wo man räumliche Prozesse damit darstellen kann, Landkarten damit machen kann und eben auch die Ausbreitung von so einem Prozess modellieren kann. Und durch das bin ich in die Frage hineingerutscht. Das ist eine hochspannende Frage. Das hat dann zuerst der technische Aspekt hatte und mit der Zeit sind dann eben auch ökologische Fragen dazugekommen. Ja, was heisst es, wenn es brennt? Soll man es brennen lassen, soll man nicht brennen lassen?
Und soll man es brennen?
Das ist nochmal eine ganz schwierige Frage, weil Waldbrände verbreiten sich überall dort, wo es etwas zum Abbrennen gibt, wenn es dumm läuft. Und es ist nicht so einfach zu kontrollieren. Die Devise ist heute, dass man sie löscht, aber dass man sich immer noch überlegt, ob es allenfalls Situationen gibt, wo das angesagt wäre.
Aber Sie sagen ja, es kann durchaus sinnvoll sein, dass ein Wald abbrennt. Und zwar ganz. Dass es nachher grusig aussieht, dass sie die abbrennten Baumstrünke, das ist sehr unästhetisch und gleich macht es Sinn.
Ja, es gibt Baumarten oder überhaupt auch Pflanzenarten, die Feuer als quasi Erneuerung brauchen. Das braucht wie ein Ereignis, damit eben die nächste Generation kommen kann. Das ist in den Alpen vielleicht weniger der Fall. Das spielt aber vor allem in Nordamerika eine grosse Rolle, wo es eben solche Baumarten gibt, wo das wie braucht, dass der ganze Bestand einmal, wenn er eben alt ist, feueranfällig wird, dass er dann verbrennen kann, damit die nächste Generation kommen kann. Und in den Alpen gibt es schon auch so Prozesse, aber sie sind sehr stark überlagert durch die jahrhundertelange Nutzung, die wir hier immer hatten. Aber so Fragen haben wir auch im Nationalpark angeschaut oder schauen sie an. Und man sieht, dass durchaus auch solche Prozesse eine Rolle spielen können.
Sie sagen sogar, ein Waldbrand ist ästhetisch. Ja, was ist denn schön dran? Es ist ja bedrohlich, das Lodern, das ist heiß, es ist gefährlich für die umliegenden Häuser. Und ihr sagt, das ist ästhetisch.
Ja, auch das ist natürlich vielleicht ein Widerspruch, aber ich glaube, der Mensch hat sehr eine ambivalente Beziehung zu Feuer. Wenn das im Schminne oder im Kochherd oder im Klöpferfeuerchen, die man vielleicht macht, wenn man Sonntagsspaziergang stattfindet, dann findet man das toll. Wenn es eben grosse Dimensionen annimmt, was eben nicht mehr kontrollierbar ist, dann ist es natürlich bedrohlich. Aber an sich ist der Prozess, wie viele Naturgefahren, auch Lawinen, ist total faszinierend, wenn sie abgeht.
Und oh, ihr Mann ist Lawinenforscher?
Ja, genau.
Und also ihr Götzen nach beiden auch... Waldbrände und Lawinen, die aber donnern.
Herr Götzen ist vielleicht zu viel gesagt, aber es ist sicher es geht eine grosse Faszination von diesen Naturgewalten, das klingt so ein bisschen pathetisch, aber von diesen natürlichen Prozessen geht eine grosse Faszination aus, wenn man sie aus sicherer Distanz beobachten darf.
Es ist ja auch Power, es ist Energie, es ist so ein Feuer, ohne Lawine auch gerade.
Ja, ja, sehr. Aber es ist auch spannend, eben diesen Prozess zu erforschen und auch zu erforschen, wie weit es gehen darf, dass er eben den Menschen nicht gefährdet, dass man da eine Balance findet.
Sie haben wegen mir, jetzt, ich bin Ihr Arbeitgeber.
Nämlich?
Ich zünde nämlich das Feuer anzünden und die Lawine laufen.
Oben. Ah, aber die tut wirklich ein bisschen Feuer anzünden. Ihr habt nämlich recht Feuer, hört man so. Also man sagt, ihr könnt recht oben am Rand von der Bande. Oder ihr geht manchmal unzimperlich um. Aber die Leute schätzen es. Wie kommt das?
Ja, das ist jetzt genau falsch, was jetzt gesagt worden ist. Okay. Und das sagen sie zum Teil, weil es mich jemand mal so gesehen. Also ich glaube, wenn man 15 Jahre eine Mannschaft trainieren tut, dann ist das Allerwichtigste, dass man seine Spieler liebt. Und sonst hat man keine Chance. Und das Wichtigste ist, dass wenn ich sie weiterbringe, dass ich mit ihnen so umgehen kann, dass das hört, dass wir es zusammen erarbeiten können. Und wenn ich jetzt wieder oben vom Morgen bis am Abend, dann würde das 2 Wochen gehen und dann wäre ich nicht mehr Trainer vom HC Davos. Also ich, das oben bedeutet bei mir amigs, dass ich etwas helfen will. Also wir spielen das Spielsystem. Das ist natürlich schwierig, jetzt, wenn sie jetzt, weil das ins Fachliche hineingeht. Aber wir spielen das Spielsystem und dann müssen bei einem Pressing im Offensivdrittel müssen die 5 Spieler miteinander das Gleiche machen, damit wir den 3-Menger machen und mir den Böck könnten wieder zurückgewinnen. Mhm. Und dann gibt es halt mal Spieler, die vielleicht nach 10 Jahren noch immer so anders sind, als wo sie sollten. Und dann muss ich halt mal rufen, dass er sich mal merkt, wo er hingehen
müsste. Dann muss man die Stimme ein bisschen erheben.
Und, ja, und dann gibt es auch da gibt's eben verschiedene Spieler. Es gibt Spieler, die schnell denken. Es gibt Spieler, die langsamer denken. Es gibt Spieler, die intelligent sind. Solche, die durchschnittlich intelligent sind. Es gibt solche Spieler, die spielintelligent sind. Und es gibt Spieler, die weniger spielintelligent sind. Es gibt Spieler, die intelligent sind, aber keine Spielintelligenz haben. Das gibt es, oder? Und auch umgekehrt, die weniger intelligent sind, aber dafür eine grosse Spielintelligenz. Und das miteinander dann zusammenbringen, ist halt einmal der Moment, wo ich halt einmal muss rufen. Aber ich kann ja nicht, wenn ein Spieler 30, 40 Meter weiter unten ist, sind 7000 Zuschauer da oben, kann ich nicht rufen, du musst jetzt gehen. Dann muss ich halt laut rufen. Oder?
Ja. Also,
und dann sieht man es halt, dass ich ein bisschen tobe. Und das gibt dann ein Image. Ich meine, die Welt ist ja eher so gestrickt, dass sie gern sehen, wenn einer tobt. Und dann
warum eigentlich? Warum
sehen sie das gern? Ihn interpretieren, er schießt sie jetzt, zusammen auf Deutsch gesagt. Aber das stimmt nicht, das ist nicht so. Und das habe ich auch gemerkt in diesen Jahren, dass Kameras ständig auf mich kommen. Kaum rufe ich irgendeinem etwas, kommen sie auf mich. Und jetzt habe ich halt das Image bekommen und mit dem muss ich leben. Aber eigentlich, haben ja die Spieler gesehen, da unten, wo sie in die Kabine gekommen sind. Haben sie mich böse angeschaut, wo ich reingelaufen bin? Sind sie fortgelaufen, wo ich gekommen bin? Haben sie Duckmaus gemacht?
Ja, sie haben auch ein bisschen den Kopf gezogen.
Sie haben alle Freude gehabt, haben alle gelächelt und alle sind zufrieden, dass der Herr Del Curto wieder einmal sie besuchen tut.
Im Reich Del Curto. Ja. Darf ich auch sagen, Frau Aldo?
Ja, ich glaube nicht, dass das nur so überkommt. Ich war zwar schon länger nicht mehr in der Eishalle, aber ich schaue es doch manchmal im Fernsehen. Und was man eben spürt, wenn man dich sieht, ist die Begeisterung. Und ich glaube, das ist entscheidend, dass man sieht, da ist jemand an der sogenannten Bande, wo einfach da ist für die Spieler und für das Spiel und das überbringt. Und ich glaube, dann ist es ja auch für die Spieler lässig, wenn sie so können spielen.
Es gibt auch noch einen anderen Aspekt. Wenn man Spiel gewinnt, dann ist immer Sonnenschein. Wenn man ein Spiel verliert, ist bei den Zuschauern, bei den Sponsoren, bei den Medien immer ein Tsunami. Und ich habe lieber Sonnenschein. Also sage ich lieber mal etwas mehr. Dafür haben wir vielleicht per Zufall den Match gewonnen. Und ich komme in die Kabine und es ist wunderschöner Sonnenschein in der Kabine. als ein Tsunami. Weil bei einem Tsunami, das ist dann immer schön, wenn man das ganze Jahr in einem Tsunami leben muss. Und darum bin ich halt direkter, schneller vielleicht und sage es, was ich denke und hoffe, dass man dadurch viele Sachen korrigieren kann. Aber die Spieler wissen es, oder?
Vor dem Match hört ihr Heavy-Rock-Musik. Was hört ihr da?
Also ich höre alles. Also ich höre auch klassische Musik. Aber um eine Mannschaft aufzupushen, ist Heavy Metal oder Trash, Funk oder Punk. Ich habe es ja selber gespielt. Und es ist auch meine Lieblingsmusik. Trotzdem höre ich schon, ist deftig. Aber die Gruppen, die ich aussuche, die sind technisch sehr gut. Also sind nicht einfach nur, die reinhauen und reinschreien, sondern sind technisch fantastisch.
Also ein bisschen wie eure Spieler. Sehr präzise, technisch gut, aber Power. Oder ohne Power. Schön.
Ja, so wäre es gut. Ja. So wär's gut ja. Und mental stark noch. Das sind Rockmusiker sowieso.
Vital Göber, er ist ein grosser Musikfan, Rockmusik. Was hört ihr für Musik?
Ja, gar nicht so unähnlich. Vielleicht nicht gerade unbedingt so gerade ganz Hardcore-Rock, aber doch auch ab und zu. Und auch ich habe gerne klassisch, aber ich habe gerade so gerne auch mal eine gute Rock. Das finde ich super. Und je nachdem, was man vorhat, braucht man das wirklich, dass man so ein bisschen von Musik angetrieben wird. Das ist so.
Eure Mutter war Schwedin, darum heisst ihr auch Britta. Was habt ihr von diesem schwedischen Leben mitbekommen? Oder in euch?
Ich glaube, eine grosse Spontanität in Filmen. Und meine Mutter war eine ganz tolle Gastgeberin. Sie hat sehr gerne Leute auf Besuch gehabt, hat das auch gelebt. Und vielleicht so ein bisschen eine gewisse Offenheit. Auch meine Großeltern sind sehr, also meine schwedischen Großeltern sind sehr spontane, offene, gastfreundliche Leute gewesen. Und das hat mir als Kind sehr Eindruck gemacht.
Seid ihr auch so eingerichtet wie so IKEA-like und dann noch ein Techeli und dort noch ein Kerzli und dann noch ein Vorhängli?
Nein, das denn weniger. Ich habe es lieber ein bisschen einfach, nicht überstellt. Aber sicher so die klare Linie, das ist etwas, was mir sehr gefällt. Und das hat ja IKEA übrigens auch, wenn man dann denen von mal Deckel wegtut und Vorhängli und Kerzli und alles.
Aber das, was ich in Schweden sehe, also das ist also ziemlich üppig. Auf jedem Simsli steht noch ziemlich viel.
Ja, das ist schon sehr typisch. Aber das kann man wegräumen, das kann man relativ gut wegräumen, wenn es einem nicht passt.
Emotional, habt ihr viel vom Schwedischen oder das Vorurteil, man sagt, sie sind so ein bisschen kontrolliert, sehr freundlich, aber auch so ein bisschen zurückgenommen. Stimmt das?
Ja, so gut kenne ich es auch nicht, aber ich denke, es ist wie überall, es gibt gewisse so Vorurteile oder so Typisierungen, wo, wenn man dann genau hinschaut, stimmen sie vielleicht im Einzelnen doch nicht. Aber sie sind vielleicht nicht, sie gehen sicher nicht gerade mit der Tür ins Haus, das stimmt.
Und ihr?
Kommt ein bisschen darauf an. Manchmal ja, manchmal nicht.
Arno Del Curto, würdet ihr euch wohlfühlen in Schweden?
Vermutlich schon, ja. Auf der ganzen Welt würde ich mich wohlfühlen. Es gibt überall schöne Plätze. Und
aber ihr seid schon lange in Davos. Seid seit 15 Jahren da Chef. Ihr habt sogar ausgeschlagen, Nationaltrainer zu werden. Warum das?
Ja, der Grund war, weil ich im Moment fühle ich mich noch so jung, dass ich mit der Mannschaft täglich arbeiten will. Ich glaube, das, was ich jetzt möchte, mit meiner Mannschaft erarbeiten, ist nur in einem täglichen Zusammensein möglich. Also mit der Nationalmannschaft, die würden alle zwei, drei Monate mal zusammenkommen und am Schluss ein Turnier haben, könnte ich das nicht. Und das ist eigentlich mein Grund gewesen, wo ich gesagt habe, ich habe es jetzt gemacht, aber ich hätte es nur nebendran gemacht, Nationalmannschaft. Und das ist dann nicht möglich gewesen. Wir reden zwar von EU und Globalisierung, aber in der Schweiz ist es so, dass wenn ich das gemacht hätte, hätten die anderen Clubs gedacht, jetzt hätte er Vorteil. Jetzt ist die halbe Nationalmannschaft noch nicht da raus. Dabei müsste man ja eh das Geld haben, um das zu realisieren. Aber da haben sie einfach gesagt, nein, und das ist auch in Ordnung so. Also, aber ich möchte täglich arbeiten, das ist der Grund.
Und ihr habt ja hier wirklich freie Hand. ihr könnt hier machen und schalten, wo ihr wieder wollt.
So einfach ist es auch nicht. Also es gibt ein Budget und das Budget muss eingehalten werden. Also wenn ich mal ein bisschen drüber bin, dann muss ich schon den Verwaltungsrat fragen, ob sie mir das erlauben oder nicht. Also so machen, was ich will, kann ich auch nicht. Und all das, was ich mache, muss ich schon. Das ist ja der HC Davos, das ist ja nicht der HC Delcourt. Also muss ich schon mitteilen, was ich da alles vorhabe. Und dann können Sie sicher sagen, nein, das passt uns nicht. Und dann könnten Sie eingreifen. Aber wir haben ein sehr gutes Verhältnis miteinander und es geht gut. Also.
Die Bedeutung des Eishockey im Verhältnis zur Bedeutung des Fußball ist eigentlich der gleich wichtig wie die Schutten in der Schweiz?
Ich glaube, die Schutten ist auf der ganzen Welt schon wichtiger. Also das wollen wir nicht diskutieren. Es gibt ja Milliarden oder Millionen, Hunderte von Millionen, die Fußball spielen sehr wahrscheinlich. Jedes Land kann Fußball spielen. Fußball ist auch einfacher. Aussen Schuhe anlegen, einen Ball haben, das kann man spielen. Eishockey muss man schon eine Ausrüstung haben, aber man schon eine Eisbahn haben. Und Eisbahnen gibt es auch nicht überall. Fußballplätze gibt es überall. Darum ist klar, Fußball ist Nummer 1 Sportart. Aber das Eishockey ist in der Schweiz auch sehr, sehr hoch anzusehen. Also Schweizer ist vor allem im Winter, wo der Fußball weil eher weniger ist in mir sicher Mannschaftssportart Nummer 1. Aber über die ganze Welt gesehen ist Fußball.
Wenn man die Typen von den Fußballern, von den Eishockeyler vergleicht, da gibt es ja schon Unterschiede. Es sind ganz andere Typen.
Ja gut, der Eishockeyaner ist sehr wahrscheinlich eben grösser und er muss kräftiger sein. Ein Fußballer, man sieht es ja am Messi oder jetzt am Shaqiri, der in der Schweizer Nationalmannschaft spielt, die sind klein und die können trotzdem Spitzenleistungen bringen. Im Eishockey ist das nicht so möglich. Schon auch möglich, aber nicht so extrem wie im Fußball.
Und was unterscheidet sie denn wirklich? Sie sind so ein bisschen eitlere Typen, Titeler, oder?
Ja, das sollen die Leute beantworten, die das besser kennen. Ich möchte nicht über Fußball. Ich kenne es auch zu wenig. Also, man sagt viele Sachen. Aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Und ich möchte jetzt nicht irgendetwas gegen Fußballer oder für Fußballer sagen. Oder gegen diese Kajan oder für diese Kajan. Es gibt ein paar Klischees und lassen wir die im Raum, sollen andere Leute darüber reden.
Okay, das ist diplomatisch.
Ja, das muss jetzt diplomatisch sein.
Das hätte er lernen in den letzten Jahren, so diplomatisch sein.
Ja gut, ich bin nicht so ein grosser Diplomat. Aber ich kenne es zu wenig. Also, ich habe jetzt gerade ein paar gesehen von denen, das sind ganz flotte Typen. Also, Ich habe jetzt nicht gefunden, dass die jetzt da sind, was viele Menschen sagen. Man sagt ja ein Beispiel, sagt mir, wir spielen drei, vier Spiele in der Woche und sie spielen ein Spiel und wenn sie zwei Spiele spielen müssen, dann haben sie das Problem. Aber man muss schon sehen, sie sind natürlich wir sind auf Schlittschuhen. Wir können gleiten. Und durch das Gleiten sind die Muskeln natürlich geschützter. Mhm. Und sie meint, jedes Mal, wenn sie auf den Boden trampet, gibt es einen Schlag, der durch den ganzen Körper geht, ist es mir auch klar, dass sie gar nicht so viel spielen können, wie wir spielen können. Aber in der Öffentlichkeit werden sie dann als Weicheier angeschaut und wir werden als harte Typen angeschaut. Und das ist nicht ganz so richtig, sehr wahrscheinlich.
Das ist differenzierter als so schwarz-weiß. Ja.
Sehr wahrscheinlich müsst ihr es doch ein bisschen mehr aushalten, aber so extrem, wie es die meisten Menschen sagen, ist es nicht, weil es härter. Also von den Muskeln her ist es ganz klar härter, Fußball.
Brit Algöber, wir haben vorhin vom Führungsstil von Arno Delgurto gehört. Wie ist euer Führungsstil in der Wissensstadt Davos? Immerhin habt ihr Teams unter euch.
Also in der Wissensstadt selber sind es nicht sehr viele Personen, aber ich habe immer wieder mit sehr vielen Leuten zu tun. Und ich werde ab September mit wieder relativ vielen Mitarbeitenden zu tun haben. Und spricht mir der Arno Delgurto aus der Seele. Ich glaube, das ist ein sehr schöner Führungsstil. Man muss mit den Leuten sein und nicht irgendwie von oben herab etwas wollen befehlen. Sondern wichtig ist, glaube ich, dass einfach die Leidenschaft für die Sache überkommt und auch die Begeisterung für die Leute, die das dann auch ausführen. Ich glaube, man muss da ganz nah dran sein. Mir gefällt das. Vielleicht frage ich dann mal Arno Delgurto im nächsten Herbst, wie machst du das mit deinen Spielen? Kommen wir mal schauen, wenn er das macht, je nachdem.
Welche Rolle spielt für euch die Intuition?
Eine ganz grosse. Also ich tue sehr oft intuitiv etwas anschauen. Natürlich versuche ich es dann nachher wieder nochmal mich zu hinterfragen, ist jetzt das richtig oder ist das nicht oder ist das falsch. Aber sehr oft hat man im ersten Moment eine ganz guten Approach zu den Sachen. Aber es ist wichtig, dass man sich ab und zu dann nachher fragt, ist das richtig so oder ist es falsch?
Also, kann ihm die Intuition auch in die Gacke führen?
Ja, natürlich kann es das. Das ist, also, aber eben, für das kann man sich ja immer wieder ein bisschen hinterfragen. Und dann
kann man es, wenn es auf dem Weg ist in die Gacke, kann man es korrigieren.
Und wenn man dann ist?
Und dann kann man dann wieder etwas Neues rausholen, wo man vielleicht in eine andere Richtung geht. Und irgendwann hat man es. Aber ich sage, man sollte schon mutig sein. Man sollte schon Sachen ausprobieren. Man sollte nicht immer alles gleich sein, wie es vor 30, 40 Jahren war. Weil die Welt verändert sich ständig. Und darum, ich habe sehr viel Intuition. Ich tue sehr viel aus dem Buch raus. Da habe ich plötzlich das Gefühl, so, das ist es. Und ich habe meistens recht gehabt. Meistens. Ich bin auch schon reingelaufen. Aber dann kann man es eben, wie gesagt, korrigieren. Oder man muss halt dazu stehen und sagen, ich habe etwas probiert. Dann weiß man aber, es geht nicht. Es geht nicht.
Woher nehmen Sie denn die Intuition und sagen, so machen wir es?
Leidenschaft. Das kommt. Wenn man sich darüber... heute ist es auch besser, aber früher, als ich das Ganze erarbeitet habe, wir hatten sicher einen nationalen Trainerkurs, wir hatten sicher einen Suschkurs, aber eigentlich gelernt habe ich, den Job habe ich gelernt. Ich war in Schweden, das ist ein Hockeyland, ich war in Finnland, ich war in Kanada, ich war in Russland und ich war in der Tschechei, bei diesen grossen Ländern. Und dort habe ich zugeschaut und das bin ich wirklich lange Zeit gewesen. Und vor allem habe ich nachher in meinem Kopf hin, habe ich es weiterentwickelt, probiert. Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber ja gut, gewonnen haben wir dazwischen drin, aber es weiterentwickelt. Und ich war damals abwesend gewesen. Ich habe das im Kopf hin gehabt, weil die Ideen, die cool sind im Kopf hin. Und ich habe mir an mich jemanden gedacht, als ich in Zürich gewohnt habe, wo ich heimgefahren bin von der Stadt auf Küsnacht. Ich gedacht, wo bin ich eigentlich durchgefahren? Ich habe gar keine Ahnung, wo ich durchgefahren bin. Ich habe gar nicht mehr gewusst, ich bin völlig weg. Man hat es auch gemerkt, wenn ich gefahren bin. Also nicht wegen dem Schnellfahren, sondern dem Körper. Also der Körper hat sich angespannt. Und mit den Händen habe ich, glaube ich, angefangen, meine Spielzeuge und was ich mache. Und bin aber Auto gefahren. Und irgendwann habe ich mir so gerne mal überlegt, ich muss aufpassen. Ich muss schauen, dass ich das wegbringe. Weil am Tag laufen wir etwa vor das Auto.
Und dann sind zu wenig präsent.
Und ich bin zu wenig präsent. Aber es ist gleich immer so sehr gut gegangen. Vermutlich habe ich gleich auch das noch sehr gut gesehen und aufgepasst. Aber ich habe es im Kopf inne und dort ist eben viel Intuition, habe ich plötzlich gehabt und dann in Gedanken, wie in Trance. Das war sowieso für mich wie eine Droge. Habe ich mich in das Zeug rein verstrickt und das kommt gut raus. Weil man hat alles tief in sich inne und dann kann man es probieren und dann ist man auch bereit, gefasst, was die Mannschaft nachher macht. Man weiß genau, man hat auch die möglichen Fehlversuche hat man auch drin im Kopf. Und da kann man immer gerade sofort korrigieren und etwas anderes machen. Also ich habe das jetzt geil gefunden, dass das in Trance leben.
Also es geht mir sehr ähnlich. Wenn ich eine Idee habe, das geht vielleicht manchmal ein paar Sekunden, dann ist die Idee da. Und nachher weiss man genau, dorthin muss man. Und nachher, wenn man das ausführt, das ist dann ein ganz anderes Kapitel. Dann fängt die Knochenarbeit an. Aber die Idee, die muss man haben. Und das ist das, was einem dann eben treibt, durch alle Widrigkeiten durch, bis man Gelder zum Beispiel beschafft hat. Aber man weiss, die Idee ist das, was ich realisieren will. Und dann gibt es irgendeinen Weg.
Das was ich wirklich will und nicht irgendetwas weiter weg von mir. Genau. Oder von der Sache. Britta Algöber, es geht langsam auf das Ende von der Sendung zu. Wir haben von den Geissen gehört, die ein bisschen, ja, so ein bisschen eigenwillig und zäh sind. Die Hockeyspieler, die apparat sind. Was können die Hockeyspieler von den Geissen lernen?
Witz und nie aufgeben.
Arnold Gurto, Witz und nie aufgeben. Passt das auf das Hockeyfeld?
Witz ist gut, ja, ist wichtig. Ja. Und Humor und all diese Sachen. Und nie aufgeben ist sowieso das Wichtigste. Muss es mir passen, ja.
Ja.
Nicht gut wäre, sich verstecken und erst am nächsten Tag kommen. Das wäre nicht
gut. Ja, kommt drauf an. Ob das
es wäre noch schön, wenn ich da unten ein Eishockey-Match gegen die SCB, ich ganz allein draußen.
Dann müssen wir gerne ein Gläschen Weisse trinken. Arnold Gurto, ich kann euch jetzt leider nicht fragen, was ihr noch macht heute, weil ihr würdet es eh nicht sagen, oder? Weil ab jetzt ist ja quasi Geheimleben.
Mal, heute sage ich es noch.
Ah, gut. Nämlich?
Schlafen so schnell wie möglich wieder.
Ah, dann sind ein bisschen spät ins Bett gekommen.
Ja, und dann gehe ich heute Abend gar nicht Golf spielen.
Okay. Britta Allgäuer, was macht ihr heute noch?
Wahrscheinlich auch noch irgendwo ein bisschen an die frische Luft gehen.
Schön. Merci vielmals, Britta Allgäuer, Anna Del Curto, dass ihr gekommen seid. Und schön, dir im Saal, dass ihr da seid. Schönen Sonntag noch.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.